Ja, ihr Lieben, ich glaube, das werde ich vermissen, um 12 Uhr zum Predigen zu kommen und nicht das Gefühl haben, dass ich in 5 Minuten aufhören muss. Ich wünsche uns Gottes Segen. Danke für das Chorlied, danke für den Bericht, den wir sehen konnten aus Afrika. Ich denke, es ist schön, dass wir sehen, wie unser Glaube nicht nur in unserem Leben Bedeutung hat, sondern eben auch andere Teile der Welt verändern kann und Menschen verändern kann hin zum Guten, die eigentlich ein sehr schlimmes Schicksal haben. Wir haben in den letzten Predigten darüber nachgedacht, welche Verbindungen es gibt zwischen der Bewegung, die unter Mose aus dem Land Kanaan ausgezogen ist und davor stand, ins verheißene Land zu gehen. Und unsere Bewegung heute, die auch wir darauf warten, ins verheißene Land gehen zu können, die wir auf die Wiederkunft warten, wo all das Leid, all die Schmerzen auf dieser Erde vorbei sein werden. Ich möchte heute darüber nachdenken, wer der Gott ist, auf den wir warten. Denn vieles von dem, was wir in der Bibel lesen, ist wirklich der entscheidende Unterschied, wer ist Gott? Wenn ich euch sagen würde, dass es eine technische Neuerung gibt von irgendeinem computergenerierten Roboter, der immer bei uns ist, ständig, der alles sieht, was wir tun, dann wäre das für den einen eine gute Nachricht, weil er sagt, oh gut, mit dem kann ich reden, bin ich nicht so alleine und er kann mir Getränke holen, muss ich nicht die schweren Kisten schleppen und so weiter. Und der andere sagt, oh wei, wenn der alles sieht, was ich tue, das kann bestimmt ausgelesen werden, die Daten, wir kennen es heute, Datenschutzgesetz. Also die Frage, wenn Gott jemand ist, der ständig bei uns ist, dann kann das für den einen eine gute Nachricht sein. Wenn wir wirklich das Gefühl haben, dass Gott es gut mit uns meint, dass er das, was er sieht, nicht gegen uns verwenden will. Aber es kann auch eine schlechte Nachricht sein, wenn wir das Gefühl haben, es ist jemand, der uns kontrollieren will, es ist jemand, der uns vorschreibt, was wir tun sollen, und wenn wir das nicht tun, wenn wir davon abweichen, dann ist er böse. Und deswegen ist das Gottesbild, das wir haben, entscheidend wichtig. Es gibt heute genügend Studien, die zeigen, dass für die Gesundheit der Glaube an etwas Höheres positiv ist, wenn man sich in diesem Höheren, in Gott, geborgen fühlt. Aber wenn es etwas ist, wovor wir Angst haben, dann ist es negativ für unsere Gesundheit. Und dann nützt es auch nichts, wenn wir uns gut ernähren, dann nützt es auch nichts, wenn wir Sport machen, wenn die Motivation dahinter die Angst ist, dann ist es negativ für unsere Gesundheit, so gut wir uns auch verhalten. Und das gilt, denke ich, auch für unseren Glauben. Deswegen ist die Frage, ist Gott wirklich so gut? Wie ist es mit Gott? Ein Gott der Liebe? Wenn wir uns ein paar Bibeltexte anschauen, Hosea 6, Vers 5 zum Beispiel, da lesen wir, darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Wer ist Gott? Wenn wir diesen Bibeltext anschauen, dann ist Gott jemand, der erbarmungslos dreinschlägt, damit sein Licht hervorkommt. Wir kennen heute Gewaltherrscher auf der Erde, deren oberstes Ziel es ist, dass sie selber gut dastehen, egal wie es der Bevölkerung geht. Und wir bezweifeln dann, ob diese Regierung rechtmäßig ist. Ist Gottes Regierung rechtmäßig? Wenn ihr wollt, könnt ihr das Buch Hosea aufschlagen, denn ich werde heute länger im Buch Hosea sein. Noch ein Text aus Hosea. Hosea 14, Vers 1. Samaria muss büßen, dass es sich aufgelehnt hat gegen seinen Gott. Sie sollen durchs Schwert fallen und ihre kleinen Kinder zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt werden. Das steht in der Bibel. Und sagen wir als Adventisten Leuten nicht, dass sie die Bibel lesen sollen? Wie geht es uns, wenn wir das lesen? Würden wir uns nicht manchmal wünschen, dass es so einen Auszug aus der Bibel gibt, wo nur das drin steht, was in unser Bild passt? Gibt es nicht auch Texte, wo wir sagen, boah, schwierig. Ich meine, jeder, der Kinder bekommen hat, jeder, der erlebt hat, wie die eigene Frau schwanger war, jeder, der erlebt hat, wie die Geburt war und dieses kleine Wesen hervorkam, dieses Wunder der Geburt erlebt hat, bei dem muss dieser Text etwas auslösen, was nichts mit Geborgenheit in Gott zu tun hat. Sondern wo wir uns die Frage stellen, wer ist Gott? Jemand, mit dem man eigentlich ganz gut Kirschen essen kann, aber wenn er mal wütend wird, dann lieber woanders sein. Weil alles, was dann rauskommt, ist Wut und Zerstörung. Ist Gott so? Wir schütteln mit dem Kopf und sagen, irgendwas stimmt nicht, aber die Bibeltexte sind doch da. Wie gehen wir damit um? Ist dieses Bild, das wir heute oft von Gott haben, von dem, der unser liebevoller Vater ist, der gut mit uns umgeht, ist das kohärent mit der Bibel? Können wir das durchziehen, auch über schwierige Texte? Und deswegen möchte ich heute mit euch im Buch Hosea bleiben und dieses Buch Hosea mit einem ganz bestimmten Blickwinkel lesen. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt also, wenn ihr euch mit mir beschäftigt, wenn ihr schaut, wie ich gelebt habe, dann seht ihr den himmlischen Vater. Wenn ihr euch die Frage stellt, wie ist Gott, dann schaut mich an. Und wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, dann merken wir, er hat keinen Menschen geschlagen. Er hat keinen Menschen krank gemacht. Er hat keinen Menschen verdammt. Außer ihr könnt mir in der Bibel Ausnahmen zeigen. Aber ich glaube, ihr werdet keine Geschichte finden, wo Jesus irgendeinen Menschen geschlagen hat, wo er irgendeinem Menschen die Hoffnung genommen hat, wo er irgendeinen Menschen krank gemacht hat. Sondern wozu ist er gekommen? Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit die Gefangenen frei sind. Ich bin gekommen, die Kranken zu heilen, die Verlorenen zu suchen, zurück zum Vater zu bringen. Das heißt, Jesus war jemand, der den Menschen Hoffnung gegeben hat durch das, was er getan hat. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann gilt das für unseren himmlischen Vater. Und deswegen ist die Frage, können wir dieses Bild kohärent auch im Alten Testament sehen? Können wir auch im Buch Hosea diesen Gott finden? Und wie gehen wir mit den Bibeltexten um, die schwierig sind? In einer Art und Weise, wo wir sie nicht rausreißen aus der Bibel? Denn eines der reformatorischen Prinzipien ist tota scriptura, also die ganze Schrift, nicht nur die Teile, die uns gefallen. Ist es möglich? Mit diesem Blick möchte ich mit euch ins Buch Hosea gehen. Hosea Kapitel 1. Dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beeris, zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm. Kurzer Einschub, das heißt, Hosea hat während einer relativ langen Zeit gelebt, viele Könige, die hier genannt werden, manche von den Königen waren gut, Hiskia zum Beispiel, andere wie Ahas, sein Vater, waren nicht gut. Der Herr fing an, zu ihm zu reden und sprach, geh hin und nimm eine hurende Frau und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jezreel. Denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld des Jezreel heimsuchen am Hause Jehu und will mit dem Königtum des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jezreel. Also, Hosea bekommt von Gott einen Auftrag. Geh hin, nimm eine Hure zur Frau. Das Bild ist uns klar im Hintergrund. Es geht darum, dass das Volk Israel von Gott abgefallen ist und dass das, was Hosea macht, zeigen soll, wie Gott mit dem Volk umgeht. Und er heiratet sie, sie bekommen einen Sohn und Gott sagt, die Geburt dieses Sohnes ist gleichnishaft für das, was passieren wird. Denn er sagt, die Schuld des Volkes will ich richten. Was war die Schuld des Volkes, wenn wir die anderen Propheten in dieser Zeit lesen? Dann ging es nicht nur darum, dass sie andere Götter angebetet haben, sondern etwas, das sich durch die kleinen Propheten durchzieht, ist die soziale Ungerechtigkeit. Das, was die Herrscher vor allen Dingen gemacht haben, ist, dass sie sich nicht an die Regeln gehalten haben, die Gott Mose gegeben hatte. Zum Beispiel, dass es ein Erlassjahr gab. Das heißt, dass allen Schuldnern alle 7 Jahre die Schulden erlassen werden sollten. Dass da, wo Leibeigenschaft war, nach 50 Jahren Schluss war. Dass Grund und Boden, der weggegangen ist von der Familie, weil man es verkaufen musste, dass der wieder zurückkam. Jegliche Grundstücksspekulation war ausgeschlossen. Man sollte die Felder nicht abernten, damit die Armen selber für ihren Lebensunterhalt sammeln konnten. Das heißt, sie sollten nicht passiv an der Straße sitzen und betteln, sondern sie sollten die Möglichkeit haben, dort, wo jemand viel Land hatte, dort selber zu ernten und seine Familie zu versorgen. Und das ist eine der Hauptkritikpunkte, die Gott immer wieder bringt in den kleinen Propheten. Dass das Miteinander im Volk nicht gut war. Zinsen waren verboten. Das heißt, dass Menschen reicher werden, nur weil sie Geld haben, war auch ausgeschlossen. Wenn man etwas leihen sollte dem Armen, dann durften es nur Dinge sein, die er nicht nötig hatte zum Überleben. Der Mantel, den musste man abends wieder zurückgeben. Und ansonsten sollte man keine Zinsen erwarten, wenn man etwas geliehen hat. Und es gibt heute auch genügend Forscher, die sich auskennen und sagen, das ist nicht nur Utopie, sondern wir könnten ein Wirtschaftssystem auf dieser Grundlage leben. Wir könnten es aufbauen, wenn es genügend gäbe, die mitmachen würde. Und sie ward abermals schwanger und gebar eine Tochter, und er sprach zu ihm, nenne sie Lo-Ruhamah, denn ich will mich nicht mehr über das Haus Israel erbarmen, noch ihnen vergeben. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter. Und als sie Lo-Ruhamah entwöhnt hatte, ward sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, nenne ihn Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht der eure sein. Was Gott hier sagt, ist, dass er das Volk Juda bewahren wird. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann war es so. Das ist die Geschichte unter Hiskia, die vielleicht den meisten von uns bekannt ist, wo in einer Nacht 185.000 assyrische Soldaten, die die Stadt belagert haben, gestorben sind. Was sagt Gott? Ich will ihnen helfen, nicht durch Bogen oder Schwert, also nicht durch die militärische Kraft des Volkes, sondern ich will ihnen helfen, letztlich durch Gott selber. Wo ist die Maus? Da. Gut. Dankeschön, habe ich nicht gemerkt. Übers Haus Israel wird sich aber Gott nicht erbarmen. Was ist Israel? Samaria. Dort, wo Elia und Elisa gewirkt haben. Die Geschichte am Berg Karmel. Alles, denke ich, gute Geschichten, die zu dieser Zeit in der Vergangenheit liegen. Und wenn wir uns das anschauen, auch das ist so eingetreten, denn im Jahr 722 vor Christus ist Samaria erobert worden durch die Assyrer. Die Frage stellt sich, warum? Ist Gott parteiisch? Warum hilft er Juda durch so ein großes Wunder? Warum nicht Israel? Haben wir auch manchmal das Gefühl, dass es Menschen gibt, die von Gott einfach gesegnet sind? Dass es Menschen gibt, die tun und lassen können und sie fallen immer auf die Füße? Auch wenn sie gar nicht so viel besser sind als wir vielleicht? Und dass es Menschen gibt, die können anfassen, egal was sie wollen, und am Ende geht's schief. Das Gefühl da ist, dass Gott gar nicht da ist. Hat Gott seine Lieblinge? Hosea 2 lese ich weiter ab Vers 6. Auch ihrer Kinder will ich mich nicht erbarmen, denn Hurenkinder sind sie. Denn Hurerei trieb ihre Mutter. Schändlich führte sich auf, die sie getragen hat, sprach sie doch, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs und Öl. Hier kommen wir langsam zum Thema. Und es wird unbequem. Warum sagt Gott, diese Kinder, die will ich nicht annehmen? Und es geht hier nicht um Jezreel, Denn bei Jezreel haben wir gelesen, das war der Sohn von Hosea. Bei den anderen beiden Kindern lesen wir nur, sie wurde schwanger. Und die Erklärung finden wir hier. Es waren nicht Hoseas Kinder. Deswegen heißt der eine nicht mein Volk, deswegen diese Namen. Während der Ehe mit Hosea ist Gomer wieder untreu geworden. Sie ist anderen Liebhabern nachgelaufen, wie wir hier lesen, und hat von ihnen erwartet, dass sie ihr Brot geben und Wasser, Wolle, Flachs, Öl und Trank. Das heißt, das Gute in ihrem Leben hat Gomer nicht von Hosea erwartet, sondern aus anderen Quellen, das, was sie gewohnt war. Und deswegen sagt Gott, bildlich gesehen, im Vergleich hier mit Hosea, was nicht seine Kinder waren, dass das auch nicht seine Kinder sind. Die Frage jetzt, wie geht damit um? Wie geht Gott damit um? Wir haben also die Beschreibung der Situation, das Gleichnis von Hosea und Gomer ist das Gleichnis für Gott und sein Volk. Und jetzt ist die große Frage, wie geht Gott damit um? Welche Art und Weise zeigt Gott Hosea, wie er mit Gomer umgehen soll und wie geht er selber um? Kapitel 2, Vers 16, denn siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Ein wichtiger Punkt zuerst. Merken wir hier, was Gott sagt, was er tun will mit der Untreue des Volkes? Er sagt nicht, denn ich drohe mit Feuer und Unheil und wenn sie genug Angst haben, dann werden sie mir wieder nachfolgen. Sondern was sagt er hier? Ich will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr dort ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dort wird sie antworten wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland heraufzog. An jenem Tage geschieht, spricht der Herr, da wirst du mich nennen mein Mann und nicht mehr mein Baal. Dann will ich die Namen ihrer Baale aus ihrem Mund wegtun, dass man ihrer Namen nicht mehr gedenken wird. Verschiedene Dinge, die man hier merkt. Der Plan Gottes ist also, ich will das Volk dorthin führen, dass ich freundlich mit ihr reden kann. Und wie geschieht es? Warum die Wüste? In Hosea 2, Vers 7 und 10 lesen wir, denn Hurerei trieb ihre Mutter, schändlich führte sie sich auf, die sie getragen hat, sprach sie doch, ich will meinen Liebhaber nachlaufen, die mir Brot geben und Wasser, Wolle und Flachs und Öl und Trank. Aber sie weiß nicht, dass ich es war, der ihr Korn und Wein und Öl gab und sie überhäufte mit Silber und Gold. Das haben sie für den Baal gebraucht. Das heißt, was sagt Gott hier, was ist das Problem des Volkes? Das Problem des Volkes ist, dass das Volk glaubt, dass alles Gute, was es empfangen hat, von wem kommt? Nicht von Gott, sondern von Baal. Und hier müssen wir uns die Frage stellen für uns selber, wo stehen wir? Sind wir wirklich überzeugt, dass all das Gute, das wir empfangen haben, von Gott kommt? Oder sind wir der Meinung, dass wir für all das Gute, das wir empfangen haben, selber arbeiten mussten? Kennen wir das? Es gibt den Spruch, hilf dir selbst. Genau, wir denken manchmal, wenn wir uns nicht um uns kümmern, dann kümmert sich doch keiner um uns. Warum das Volk zu den Baalen gegangen ist, ist, weil es das Bild hatte, das Gute, das es braucht, egal ob Ernährung oder Kleidung, das bekommt es von anderen Göttern. Und die Götter damals waren ja im Prinzip nur Symbole. Die Frage für uns heißt, woher bekommen wir das Gute für unser Leben? Woher bekommen wir das, was wir brauchen, wonach wir uns sehnen? Wer oder was stillt die Sehnsucht unseres Herzens? Und damals gab es eben einen Gott, der zuständig war für Fruchtbarkeit, einen Gott, der zuständig war für gute Ernten, einen Gott, der zuständig war für einen guten Handel. Das heißt, man hatte verschiedene Möglichkeiten, wo man Opfer bringen konnte und dafür von diesem Gott Segen bekommen hat. Das Problem ist, dass das Volk vergessen hat, nicht wusste, woher das Gute kommt. Und was sagt Gott? Ich war es, der ihnen das Gute gegeben hat. Und wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, Gott hat das Volk ins verheißene Land geführt nach Kanaan. Er hat ihnen ein Land gegeben, darin Milch und Honig fließt. Er hat andere Völker vor ihnen vertrieben, hat ihnen Häuser gegeben, die sie nicht gebaut haben. Aber das Volk mit der Zeit hat das vergessen. Und nach und nach und nach kam die Einstellung, Gott, der fordert nur unseren Dienst, den müssen wir gütig stimmen, aber woanders, da bekommen wir das Gute. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für die Jugendlichen, die in unserer Gemeinde aufwachsen. Was erleben sie in der Gemeinde? Herrscht hier Freude? Herrscht hier ein gutes Miteinander? Und wo erleben sie Spaß? Wo erleben sie Ausgelassenheit, Freude am Leben? Warum die Wüste? In Hosea 2, Vers 15 sagt Gott, ich will an ihr heimsuchen die Tage der Bale, an denen sie Räucheropfer darbrachte und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückte und ihren Liebhabern nachlief, mich aber vergaß, spricht der Herr. Das Problem war, dass das Volk an allen anderen Orten das gesucht hat, was es braucht. Und was Gott jetzt sagt, okay, ich will sie davon wegführen. Ich will ihr all das nehmen, was sie ablenkt. Ich will in der Wüste einen Ort schaffen, wo sie nicht mehr abgelenkt ist von all dem, was ihre Freie ihr geben. Sondern ich will, dass sie Zeit hat, wieder darüber nachzudenken. Woher kam das Gute? Wer hat es gegeben? Und wer allein kann das Gute für die Zukunft geben? Dieses Vergessen, dass es von Gott all das Gute bekommen hat, das ist die Ursache. Merken wir, Gott sagt nicht einfach nur, naja, die Gefühle, die du mir gegenüber hast, sind egal. Hauptsache, du machst, was richtig ist. Was wir hier merken, ist, dass es Gott darum geht, die Wahrheit zu erkennen und aus der Wahrheit über Gott und über das, was er tut, zum richtigen Verhalten zu kommen. Nicht andersrum. Was wird er tun? Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr dort ihre Weinberge geben, das Tal Achor zum Tal der Hoffnung machen und dort wird sie antworten wie zur Zeit ihrer Jugend. Wie war es zur Zeit der Jugend? Was ist hiermit gemeint? Das freiwillige Ja. Das Ja, das aus vollem Herzen kam. Das Ja, das aus voller freiwilliger Hingabe für den anderen kommt. Kein erzwungenes Ja. Und hier merken wir etwas über den Charakter Gottes. Worum geht es ihm? Nicht um Zwang und um Kleinhalten, sondern wir lesen im ersten Johannesbrief, Gott ist Liebe. Und Liebe sehnt sich immer nach Liebe. Liebe sehnt sich immer nach Liebe. Und Liebe braucht immer Freiheit. Ohne Freiheit keine Liebe. Sonst gäbe es für jeden Mann, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, einen sehr einfachen Weg, eine Frau dazu zu bringen, Ja zu sagen. Kaufe dir eine Pistole. Halte sie ihr an den Kopf und sie wird Ja sagen. Aber wir merken, wo das Problem ist. Ist das ein echtes Ja? Ist das ein Ja aus Liebe? Da, wo Zwang ist, da kann niemals Liebe sein. Wenn wir weiterlesen hier, dann merken wir einen interessanten Punkt. Gott sagt hier, da wirst du mich nennen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um zu verstehen, was das Buch Hosea für uns heute zu tun hat. Denn eigentlich müssten wir lesen, da wirst du nicht mehr die anderen nennen, meine Bale, sondern du wirst mich mein Mann nennen. Aber was sagt Gott hier? Sie nennen mich mein Baal. Was ist das Grundproblem? Worum geht es? Denn, wie gesagt, eigentlich müsste dastehen, sie nennen ihn Mann und die anderen Bale. Aber nein, Gott sagt, sie nennen mich Baal. Geht es hier einfach nur um den falschen Namen? geht es darum, dass sie einfach einen falschen Namen nennen und wenn wir Baal in Yahweh verändern, dann passt alles. Was wir hier sehen, es geht um zwei Prinzipien, es geht um zwei Königreiche, die hier dargestellt werden. Wofür steht Baal? Baal steht für eine Beziehung zu Gott, die auf Leistung gegründet ist. Baals Gottesdienst, Baals Anbetung bedeutet, ich gebe ein Opfer, ich leiste etwas, ich besänftige Gott und dann bekomme ich dafür einen Lohn. Und das, was wir lesen durch diesen Satz im Buch Hosea ist, unsere Beziehung zu Gott kann genauso sein. Unsere Beziehung zu Gott kann eine Götzenverbindung sein. Wenn es eine Beziehung ist, wo wir das Gefühl haben, wir müssen Gott besänftigen. Wir müssen etwas leisten. Denn das Problem ist, da wo wir das Gefühl haben, dass wir Gott besänftigen müssen, da ist niemals eine Liebesbeziehung im Hintergrund. Sondern da geht es um Leistung, da geht es letztlich um Zwang, um Kontrolle. Dass wir das Bild haben, Gott möchte uns kontrollieren, deswegen schickt er die bösen Sachen und ich muss dann etwas tun, um das Böse wieder abzuwenden und um Gott gnädig zu machen. Das heißt, wir haben immer ein Kreisel, ein Laufrad, in dem wir uns ewig befinden. Denn haben wir irgendwann mal genügend getan? Haben wir irgendwann mal genügend getan, damit wir wissen, jetzt ist Gott uns gnädig? Niemals. Eine Beziehung zu Gott als unserem Baal, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, bringt uns niemals dazu, uns zurücklehnen zu können und zu sagen können, endlich, jetzt ist es soweit. Letztlich ist es ein Vertrag, der dahinter steht, wie ein Geschäft, das wir abschließen. Ich gebe dir was und du segnest mich dafür. Und diese Beziehung können wir auch als Siebentagsadventisten haben. Wir halten den Sabbat, wir geben Zehnten, wir setzt ein, was ihr denkt. Wir ernähren uns vegan und die Folge davon ist, dass du uns gesund machst und dass du auf unsere Finanzen aufpasst und dass du unsere Beziehungen gut machst. Merken wir das? Baals Beziehung heißt nicht, dass der Name einfach falsch ist. Sondern Baals Beziehung ist die Art und Weise, wie wir Gott erleben, wie wir mit Gott umgehen. Und wir können als Sieben-Tags-Adventisten Baals Anbeter sein. Und das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir uns Gott gegenüber fühlen. Wenn wir Angst vor Gott haben, Angst vor Strafe, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, damit Gott uns segnet, dann zeigt es, dass wir in einer Baalsbeziehung sind. Und nicht in der Beziehung, die Gott möchte. Denn was ist die Beziehung, die wir hier lesen? Was möchte Gott? Gott möchte eine Beziehung wie zwischen Ehemann und Ehefrau. Eine Beziehung, die auf Liebe beruht. Und Liebe braucht immer Freiheit. Ohne Freiheit keine Liebe. Das heißt, wenn Gott möchte, dass wir ihn lieben, dann ist jeder Zwang von Gottes Seite ausgeschlossen. Ist uns das klar? Sagt das in unser Herz? Wenn Gott Liebe ist, dann ist Zwang ausgeschlossen. Und zwar offensichtlicher Zwang als auch Manipulation. Manchmal, in unserer Erziehung mit den Kindern, neigen wir dazu zu manipulieren. Wenn du das und das machst, dann ist uns klar, dass Gott nicht so ist. Worum es Gott geht, ist, dass er zu uns eine Liebesbeziehung hat. Das heißt, dass wir ihm vertrauen und dass wir die Dinge, die wir als richtig erkannt haben, tun, weil wir sie aus vollem Herzen tun. Aus Liebe zu Gott. Und wenn es nicht so ist, dann ist es Baals Anbetung. Merken wir, wo Gottes Herz ist, was Gott möchte von uns? Und manchmal zeigt es sich auch im Umgang, den wir mit anderen Menschen haben. geben wir anderen Menschen die Freiheit, sich so zu entscheiden, wie sie es möchten. Auch hier zeigt sich, wie unser Bild von Gott ist. Wie gehen wir mit denen um, die nicht die gleiche Erkenntnis wie wir haben? Geben wir ihnen die Freiheit, auf ihrer Erkenntnis hin zu handeln? Oder haben wir das Gefühl, dass wir dem anderen sagen müssen, was richtig ist und wie er sich zu verhalten hat? Und ich glaube, dass wir hier als Gemeinde, als Adventgemeinde lernen müssen. Ich glaube, dass auch wir allzu oft einen Glauben vertreten, wo wir von dem anderen äußeres Verhalten erwarten und einfordern. Gerade vielleicht auch vor unseren Kindern und Jugendlichen. Und dass wir an der Beziehung zu Gott viel zu wenig arbeiten. Wahres Verhalten nach Gottes Willen, lesen wir hier, kann nur kommen aus einem Herzen der Liebe und des Vertrauens Gott gegenüber. Die Beziehung, die Gott sich wünscht, ist eine Beziehung der Hingabe. Dazu ist es wichtig, dass wir uns angenommen und zugehörig fühlen und nicht einen Vertrag zu erfüllen haben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater will den Sohn nicht mehr zurückhaben als Arbeiter, sondern er will ihn als Sohn zurückhaben. Und ein Sohn ist Erbe, ist angenommen, ist zu Hause. Und damit zu tun, als wichtiger Punkt, ist Wahrheit und Offenheit. Vertrauen kann nur entstehen, wo ich verstehen kann, wo ich sehen kann, wie der andere handelt. Und ich glaube, hier haben wir als Adventgemeinde einen Schatz, den wenige andere Christen haben, wenn wir an die Lehre der Offenbarung von den letzten Dingen, das Vorwiederkunftsgericht denken, das tausendjährige Reich, das Gericht danach, weil wir zeigen, dass es Gott darf zu öffnen. Der Tag wird kommen, wo Gott alle seine Entscheidungen vor uns öffnen wird und sagen wird, schau, wie ich entschieden habe. Und wir werden sagen, du hast es gut gemacht. Wir werden sagen, du hast es so gemacht, wie auch ich an deiner Stelle entschieden hätte. Für mich. Es wird keine Frage offen bleiben. Denn Gott wünscht sich, dass diese Zeit, wo Lügen über seinen Charakter existieren, dass diese Zeit einmal vorbei ist. Und es wird in der Ewigkeit nicht deshalb die Sünde nicht mehr auftreten, weil die Wesen genügend Angst haben vor der Strafe Gottes. Sondern es wird keine Sünde mehr auftreten, weil Vertrauen da ist und Liebe. Und jeder Punkt des Zweifels ausgeräumt ist. Ich möchte uns die Frage stellen, wo stehen wir? Wo stehen wir in dieser Tabelle? Wie ist unsere Beziehung zu Gott? Und das zeigt sich in der Art und Weise, wie wir selber uns vor Gott führen, und das zeigt sich, wie wir mit anderen umgehen. Benutzen wir Manipulation? Halten wir Informationen zurück, weil wir das Verhalten so verändern wollen, wie wir es möchten? Oder öffnen wir es? Und das ist es letztlich, was Gott tut im Buch Hosea. Gottes Herz sehen wir deutlich. Hosea Kapitel 2. An jenem Tage will ich einen Bund für sie schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel und mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogen, Schwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Das ist das Herz Gottes im Buch Hosea. Was möchte Gott? Er möchte eine Liebesbeziehung zum Volk. Eine Beziehung, die auf Gnade und Barmherzigkeit beruht und nicht auf Leistung. Nicht darauf, dass das Volk das Problem hat, ich muss etwas tun, sondern dass das Volk weiß, ich habe alles geschenkt bekommen. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche. Und er lässt mich sicher wohnen. das Bild der Verlobung, das Bild der Zeit, wo es auf die Ehe hingeht, ist das Bild, das Gott hier verwendet. Und es ist sicherlich das emotionalste Bild, das wir kennen. Das, was die meisten positiven Gefühle wahrscheinlich in uns hervorruft. Außer wir haben negative Erfahrungen gemacht, das ist klar. Aber ansonsten, jeder Liebesfilm, jede Romanze hat diese Situation dann zum Ziel, wo das Paar, nachdem es einige Schwierigkeiten durchlebt hat, endlich sich entschieden hat und weiß, was es an dem anderen hat. Und in Freiwilligkeit und im Vertrauen und in der Hoffnung auf eine gute Zeit diesen Schritt zur Ehe macht. Das ist es, was Gott für dich will. Das ist es, was Gott möchte für dich in der Beziehung zu ihm. Er möchte nicht, dass du stehen bleibst an einem Ort, wo du sagst, okay, wenn ich das und das und das leiste, dann liebt mich Gott. Sondern wo du weißt, die Beziehung, die er dir anbietet, ruht auf Barmherzigkeit und ruht auf einer Gerechtigkeit, die er schenkt. An jenem Tage will ich antworten, spricht der Herr. Ich antworte dem Himmel und der Himmel antwortet der Erde. Und die Erde antwortet mit Korn, Wein und Öl. Und diese antworten Jezreel. Dann will ich mir Israel in das Land einsehen und will mich erbarmen über Lo-Ruhamah und will sagen zu Lo-Ami, du bist mein Volk. Und zu Israel, du bist mein Gott. Das heißt, selbst für die Kinder, die durch die Untreue Gomas geboren worden, selbst ihnen bietet Gott seine Liebesbeziehung an. Selbst ihnen bietet Gott an, auf der gleichen Beziehung zu leben. Stärker geht es nicht mehr. Stärker geht es nicht mehr. Wer von uns als Ehemann würde, wenn die Frau untreu ist und ein Kind zur Welt bringt, diesem Kind wirklich zu 100% anbieten, du bist mein Kind genauso wie das andere? Das ist es, was Gott hier sagt, was Gott hier möchte. Das heißt, das Zurückhalten an guten Ernten soll dem Volk nicht Angst machen, sondern soll es dazu bringen, nachzudenken und zu sagen, okay, Gott ist es, der uns das Gute bringt, nicht Baal. Und wenn sie das erkennen, dann will Gott auch wieder alles freiwillig geben. Das Problem ist, dass das Volk denkt, das Gute kommt von woanders. Deswegen gibt Gott keine guten Ernten mehr. Genauso wie bei Elia, als es nicht mehr geregnet hat. Was ist an der Baalsbeziehung problematisch? Hosea 13, Vers 9 lesen wir, das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Und ich glaube, mit dem, was wir wissen aus der Bibel, sehen wir das große Bild. Es gibt einen Feind auf dieser Erde. Dieses Leben hier ist kein Spielplatz. Sondern in diesem Spielplatz findet ein Kampf statt zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und Satan. Und was sagt Gott? Der Einzige, der dich schützen kann, bin ich. Der andere, der meint es nicht gut. Der andere möchte dein Verderben. Der andere möchte, dass du scheiterst in deinem Leben. Der andere möchte, dass du stirbst. Der einzige Schutz, sagt Gott, bin ich. Außer mir ist niemand anders. Das ist das Problem, das Gott hat, wenn wir uns abwenden. Wenn wir uns von Gott abwenden, sei es durch falsche Informationen, die wir über ihn haben, sei es durch Zweifel, sei es, indem wir murren über das, was er tut, wenn wir uns von Gott abwenden, gibt es nichts Besseres, sondern es gibt nur das Verderben. Das ist die Botschaft, die Gott hier sagt. Wenn ihr aus falschen Überzeugungen euch von mir abwendet, ich bin eure einzige Hilfe. Ich bin der Einzige, der euch helfen kann. Wie geht Gott um? Was sagt er in Hosea 13, 6 bis 9? Aber als sie geweidet wurden, dass sie satt wurden und genug hatten, erhob sich ihr Herz. Darum vergaßen sie mich. Da wurde ich für sie wie ein Löwe, wie ein Panther lauere ich auf meinem Weg. Ich falle sie an wie eine Bärin, der die Jungen genommen sind, und zerreiße ihnen Brust und Herz und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Vernichtet hat dich Israel, dass du gegen mich bist, dein Heil. Merken wir, was hier passiert. ist es das Herz Gottes, dass er für sein Volk zum Panther und zum Löwen werden will? Nein, es ist nicht sein Herz. Wir sehen im Alten Testament aber, dass er die Verantwortung für Dinge übernimmt, die dann kommen. Das Bild von Gut und Böse ist noch nicht so ausgereift, wie wir es im Neuen Testament finden. Deswegen übernimmt Gott im Alten Testament oft die Verantwortung. Und was macht Gott, weil das Volk stolz wird und ihn vergisst? Löwe, Panther, Bär, kommen euch das bekannt vor? Daniel 7. Daniel 7, das heißt, die anderen Mächte, die stärker werden, die das Volk unterdrücken, können kommen, weil sie Gott vergessen, weil sie sich von ihm abwenden. Deswegen bekommt der Feind Macht. Und Gott sagt, das Problem ist, dass du gegen mich bist. Wärst du für mich, würdest du auf mich hoffen, würdest du mir vertrauen, dann könnte ich dir helfen. Aber wenn du mir nicht hilfst, gibt es keinen Ort, der dir helfen kann. Das Herz des Buches finden wir in Hosea Kapitel 6 und den Teil möchte ich noch mit euch anschauen. Wie geht Gott um? Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Wenn es ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land befeuchtet. Das heißt, Gott sagt, ich will mich zurückziehen. Und wenn sie merken, dass es ihnen nicht gut geht, dann werden sie mich wieder suchen. Dann werden sie kommen, dann werden sie ihr Vertrauen wieder auf mich richten. Und sie werden sagen, er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Das heißt, Zeiten in unserem Leben, wo wirklich Leid kommt, kommen manchmal, weil Gott sich zurückzieht und wartet darauf, dass wir wieder zu ihm kommen. Nicht immer, wir kennen auch andere Punkte. Der Blindgeborene im Neuen Testament, die Jünger fragen, wer hat gesündigt? Und Jesus sagt, niemand hat gesündigt. Nicht jedes Leid auf dieser Welt hat eine Ursache in uns selber. Viele Dinge passieren auf dieser Welt einfach durch die Verkettung von Entscheidungen, die Menschen treffen. Wenn wir heute an Lungenkrebs sterben, muss es nicht daher kommen, dass wir geraucht haben, sondern es kann durch Feinstaub kommen. Und daran ist nicht Gott schuld, das hat er nicht gebracht. Aber er lässt zu, wie sich Menschen entscheiden. Aber hier im geistlichen Vorgehen sagt Gott, wenn sie merken werden, dass es ihnen schlecht geht, dann werden sie zu mir kommen und werden mich suchen. Das Problem ist, das Volk erwartet von Gott den Regen, den Spätregen. Aber die Treue des Volkes ist nur oberflächlich. Die Treue von uns ist oft so, dass wenn es uns gut geht, dass wir Gott vergessen. Und dass wir in der Gefahr stehen, das Gute, das wir haben, uns selber zuzuschreiben. Wir haben durch unsere Hände gearbeitet. Wir haben durch unseren Verstand Pläne gelegt. Und dadurch Gott übersehen. Ein interessanter Punkt hier. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Woran erinnert euch dieses 2 Tage, 3 Tage? Er wird uns lebendig machen. An Jesus, genau. Das Problem ist aber, dass hier dasteht, er wird uns lebendig machen. Eigentlich, wenn Jesus wäre, müsste es hier die Einzahl sein. Und ich glaube, genau hier liegt der Schlüssel, das Buch Hosea zu verstehen. Und auch die Gerichtsandrohungen zu verstehen, die wir im Buch Hosea finden. Denn das, was wir hier sehen, ist, dass nicht der Einzelne im Mittelpunkt steht, sondern das Volk eben. Wie geht Gott mit dem ganzen Volk um? Und was Jesus getan hat am Kreuz, ist, dass er das Schicksal des Volkes getragen hat. In Hosea 11 lesen wir, aus Ägypten rief ich ihn, meinen Sohn. Wenn wir den Kontext anschauen, dann denken wir, es geht um das Volk Israel. Aber wir sehen eben, es gibt im Buch Hosea eine zweite Ebene. Diese zweite Ebene ist nur sichtbar, wenn wir das Neue Testament hinzunehmen. Und im Neuen Testament wird uns gesagt, das geschah, damit erfüllt wurde, was geschrieben steht durch den Propheten Hosea. Und es wird Hosea 11 zitiert und als Erfüllung gesehen, dass Jesus als Kind zurück aus Ägypten von der Flucht vor Herodes gekommen ist. Das heißt, wir sehen, das, was wir im Buch Hosea lesen, können wir nur mit der Brille des Neuen Testaments sehen. Und jetzt haltet euch fest, jetzt wird's richtig gut. Übrigens, was heißt der Name Hosea? Ist der gleiche Name wie Jesus. Hosea und Jesus ist genau der gleiche Name. Das heißt, wir können das Buch Hosea mit der Brille des Neuen Testamentes lesen und sagen, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat Jesus zerrissen. Er wird uns heilen. Er hat Jesus geschlagen. Er wird uns verbinden. Er macht uns lebendig. Nach zwei Tagen, er wird uns am dritten Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben. Merken wir, was der Schlüssel ist im Buch Hosea? Der Schlüssel ist, dass Jesus das Gericht getragen hat. Was sagt Jesaja 53? Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Er trug unsere Schuld. Das heißt, die Gerichtstexte des Buches Hosea, wo Gott sagt, was die Folgen der Sünde sind, sind nicht die Folgen, die wir tragen müssen, sondern sind die Folgen, die Jesus getragen hat. Das ist das Herz des Vaters. Und wenn wir daraufhin das Buch nochmal lesen und sehen, dass jede Gerichtsandrohung, die wir sehen, Jesus trifft, damit sein Volk leben kann, dann merken wir, wie Gott wirklich ist. Hosea 6, Vers 4. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der früh morgens vergeht. Darum schlug ich Jesus durch die Propheten und tötete Jesus durch die Worte meines Wundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Worum geht es Gott? Dass wir erkennen, dass er es ist, der das Gute für uns will. Dass wir erkennen, dass er möchte, dass wir seine Gebote halten, weil sie gut für uns sind, weil sie das Leben bringen. Und dass Sünde in sich immer die Strafe trägt, weil Sünde etwas ist, was dem Prinzip des Lebens entgegensteht. Es ist nicht so, dass Gott sagt, naja, Sünde ist eigentlich ganz schön, aber mir gefällt's halt nicht und deswegen hau ich dich dann, wenn du's tust. Sondern dass Gott sagt, Sünde ist automatisch schlecht. Die Sünde in sich bringt die negativen Folgen. Und Gott kündigt es an. Gott sagt, was Sünde tut. Aber Gott sagt nicht, du musst es selber tragen, sondern er sendet seinen Sohn auf die Welt, der bereit ist, für diese Sünde zu sterben. Und Gott sagt, erkenne, dass ich es gut mit dir meine. Erkenne, dass ich dich liebe. Erkenne, dass ich nur das Gute für dich will. Und deswegen liebe mich und vertraue mir und folge mir. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Ich habe Lust daran, dass du mich liebst und nicht daran, dass du vegan lebst. Ich habe Lust daran, dass du mich liebst und nicht, dass du den Zehnten zahlst. Ich habe Lust daran, dass du mich liebst und nicht, dass du den Sabbat hältst. Wenn du mich liebst, natürlich halten wir dann den Sabbat, oder? Weil es sein Tag ist. Wer seinen Ehepartner wirklich liebt, der denkt an den Hochzeitstag, oder? Wenn wir erinnert werden müssen an den Hochzeitstag, dann ist meistens irgendwas schief. Weil unser Ehepartner nicht mehr den Wert für uns hat. Natürlich, wenn wir Gott lieben, dann werden wir den Zehnten zahlen, weil wir wissen, alles Gute kommt von ihm und alles, was wir tun, ist ein bisschen was zurückgeben, weil wir den Rest behalten dürfen. Gott will nur 90%. Gott will nicht 90%, er will nur 10%. Und zwar nur, weil er möchte, dass wir uns daran erinnern, dass alles ihm gehört und dass alles Gute von ihm kommt. Und der Zehnte soll uns helfen, das anzuerkennen. Soll uns helfen, in diese Liebesbeziehung reinzukommen. Und wenn ich weiß, dass Gott das Gute für mich möchte, dann werde ich mich natürlich auch in meiner Ernährung und in meiner Bewegung und so weiter versuchen, so zu verhalten, dass es Gott Freude macht. Denn wir sind teuer erkauft. Wir sind wertvolle Menschen. Wertvoll, weil es einen Gott gibt, der uns so behandelt, als wären wir die einzigen Menschen auf der Erde. So wichtig sind wir für Gott. Und dann ist es klar, dass ich möchte, dass ich mein Leben so mit Gott führen kann, wie es gut ist. Aber ich tue es nicht mehr aus Zwang, aus Manipulation und aus Angst. Ich tue es nicht mehr, damit ich keinen Krebs bekomme oder damit ich nicht in Schulden verfalle, sondern ich weiß, dass Gott mich hält. Und weil ich ihn liebe, deswegen gebe ich ihm das, was meine Liebe zu ihm zeigt. Hosea 3, und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen Lethech Gerste. Und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben. Du sollst nicht huren und keinem Mann gehören, und auch ich verhalte mich dir gegenüber ebenso. Das Beispiel, das Hosea macht, und jetzt gibt es hier in der Auslegung vom Buch Hosea auch Stimmen, die sagen, naja, es steht nicht sicher da, ob es Gomer ist, um die es hier geht. Aber das Buch Hosea macht nur Sinn, wenn es um Gomer geht. Wie soll Hosea mit Gomer umgehen, nachdem sie ihm untreu geworden ist? Er soll sie zurückkaufen. Er soll ihr all das geben, was sie braucht, damit sie zur Besinnung kommt. So ist Gott. Er zwingt nicht. Er schlägt nicht. Er manipuliert nicht. Er weiß, was die negativen Folgen mancher Entscheidung sind. Und er geht mit und trägt sie auf Jesus. Und wenn wir weitergehen im Buch Hosea, dann sehen wir dieses Herz immer wieder. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Was sagt Gott auf die dauernde Untreue des Volkes? Ich möchte nicht dich losgeben. Ich möchte dich behalten. Aber wenn du dich immer wieder von mir abwendest, dann kann ich nicht anders. Sehen wir, dass das Herz Gottes hier nicht das eines rachsüchtigen Gottes ist, der im Zorn explodiert, sondern dass das Herz Gottes das ist eines liebevollen Ehepartners, der das Gute möchte. Und der sich danach sehnt, dass seine Partnerin zurückfindet. Und der deswegen die Strafe selber getragen hat. Hosea soll das Geld zahlen, um sie zurückzuholen. Er soll die Strafe tragen, damit sie wieder frei sein kann. Weil sie in der Zwischenzeit bei anderem Mann als Sklavin lebt. Hosea 14, nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm, vergib uns alle Sünde, tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Assur soll uns nicht helfen, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu dem Werk unserer Hände, du bist unser Gott, sondern bei dir finden die Verwaisten Erbarmen. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen, gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Wodurch hat sich der Zorn von uns gewendet? Durch Jesus, weil Jesus die Strafe getragen hat. Gott sehnt sich danach, dass wir uns zu ihm wenden. Gott sehnt sich danach, dass wir ihn erkennen, in seiner Liebe und Güte. Hosea 14, Vers 9, Ephraim, was sollen ihm noch Götzen? Ich will ihn erhören und ihn anschauen. Ich will sein wie der üppige Wacholder. Von mir erhältst du deine Frucht. Wer ist weise, dass er dies versteht, und klug, dass er dies einsieht? Die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zu Fall. Merken wir, wie immer wieder das Thema ist? Dass Gott möchte, dass das Volk erkennt, wer er ist. Und dass das Volk erkennt, dass es nirgendwo anders das Gute findet, wonach es sich sehnt. Wie geht es uns? Wie geht es uns mit Gott? Kann es sein, dass es uns ähnlich geht wie dem Volk damals? Dass wir entweder wie der jüngere Sohn weggehen, weil wir denken, dass wir anderswo das bekommen, wonach wir uns sehnen? Dass wir Freude, Vergnügen, Auskommen in unserem Leben woanders suchen? Oder haben wir eher das Problem des älteren Sohnes im Gleichnis, dass wir zu Hause sind, dass wir alles so machen, wie es der Vater möchte, aber dass wir das Gefühl haben, wir müssen etwas leisten, damit Gott uns liebt. Ich weiß nicht, welche Lügen Gott in dir gegenüber Gott sind. Ich weiß nicht, welche Lügen über Gott in deinem Kopf sind. Und je nachdem, welche Lügen es sind, wirst du entweder in der einen oder in der anderen Falle gefangen sein. Ich wünsche uns, dass wir erkennen, wie Gott ist. Dass wir erkennen, dass Gott hundertprozentig gut ist. Dass Gott niemals etwas Schlechtes für uns will. Dass Gott uns niemals zwingt oder manipuliert. Wenn ich zu meinem Sohn sagen würde, wenn du ungehorsam bist, dann setze ich dich ins Auto, schnall dich an und ich lasse das Auto den Berg runterrollen. Dann wäre das Missbrauch. Gilt das nicht auch für Gott? Gott ist nicht anders als wir, wenn wir unsere Kinder lieben. Gott weiß, dass die negativen Handlungen, die wir tun, dass die Sünden negative Folgen haben. Und deswegen lädt er uns ein, zu ihm zu kommen. Und ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Und er lädt uns ein, all die negativen Folgen, die Schuld, die wir haben, zu tragen. Wenn Gericht angekündigt wird in der Bibel, dann ist gleichzeitig die Verheißung, dass dieses Gericht auf Jesus gelegt wird. Und dass wir frei sind. Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns manipulieren möchte. Sondern er möchte, dass wir ihm folgen, aus voller Liebe. Amen.